Und unser heutiger Predigttext ist nicht so sehr üblich, obwohl wir alle ihn auswendig kennen. Aber Predigt darüber hört man schwer, selten, wenn überhaupt. Wenn ich ihn jetzt euch vorlese, dann dürft ihr sitzen bleiben und dann müsst ihr hinterher auch überhaupt in Heim gehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Es ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung, so einen Text zu nehmen. Ich habe aber den lange in mir bewegt und irgendwann habe ich dann halt angefangen. Ich denke nicht, dass ich ihn richtig auslege, aber ich denke auch, dass er ganz falsch wird. Wenn man den Segen so in seinem Textumfeld liest, in 4. Mose 6, dann ist der einfach so zwischendrin. Ja? Also wenn ich den Kontext nehme dazu, der gibt nirgendwo eine Brücke her. Der steht einfach da drin. Da steht dann, und Jehova redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr die Kinder Israels segnen. Das ist ein Segen also für alle Kinder Israel. Der ist nicht an Voraussetzungen gebunden. Ja? Du musst jetzt nicht besonders fromm sein, du musst nicht besonders religiös sein, sondern das ist einfach der Segen für die Kinder Israel. Du musst keine Rituale einhalten, nichts. Allerdings natürlich, Israel ist sein auserwähltes Volk. Da haben wir schon jetzt einmal eine Besonderheit. Aber in diesem Volk dürfen alle gesegnet werden, weil sie ja insgesamt auserwählt sind. Und wir sind nicht sein auserwähltes Volk, wir sind seine auserwählte Gemeinde. Und Paulus schreibt in Galater 3, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme, in Christus Jesus. Also nehme ich an, der Segen, den dürfen wir getrost auch für uns nehmen. Den Segen erteilen in der damaligen, in der heutigen Synagoge, das dürfen natürlich nur die Priester machen, die Leviten. Natürlich hat man es zwischenzeitlich in eine schöne Zeremonie eingebettet, in eine liturgische Handlung, muss ja alles ein bisschen ansprechend sein. In der katholischen Kirche heute spricht der Segen ja auch der Priester, sonst niemand. In der evangelischen Kirche spricht der Pfarrer der Segen, diesen aaronitischen Segen dann mit den erhobenen Händen, die Zeichen des aaronitischen Segens. Der evangelische Laie, also wir hier, wir dürfen auch segnen, aber wir sollen die Hände unten lassen. Ob das ein Unterschied ist für Gott, ob dieser Unterschied für Gott wichtig ist, das lassen wir mal dahingestellt. Wenn wir den aaronitischen Segen mal ansehen, ihr kennt ihn alle, dann finden wir ja so eine Einteilung, sage ich mal. Es sind ja drei verschiedene Gesichtspunkte, die dieser Segen beinhaltet. Und diese Gesichtspunkte sind ja relativ einfach zu erkennen. Es sind drei Sätze mit je zwei Aussagen. Der erste Gesichtspunkt, der Herr segne dich. Der zweite, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der dritte, der Herr erhebe sein Angesicht über dich. Wir haben also drei verschiedene Segnungen. Drei Aktionen Gottes, in denen er noch aktiv sich uns zuwendet. Weil wenn Gott uns segnet, ist das ja von ihm aus aktiv. Wie wir empfangen, beim aaronitischen Segen ist es so wie beim Tischbeter. Gell? Wie heißt das? Vater segne diese Speise. Und wenn ihr fertig seid, dann überlegt, ob wir jetzt gebetet haben. Ja? Und beim aaronitischen Segen, den hören wir jeden Sonntag, der läuft so an uns runter. Ja, da sind wir schon im Kopf ein bisschen daheim. Ich denke, das ist schade, weil Gott uns ja wirklich was zu sagen hat damit. Nun, was sind jetzt aber diese drei Bereiche, in denen Gott uns segnet? Ich denke, Martin Luther ist der Einzige, so meines Ermessens, zumindest den, was ich gefunden habe, der eine gute Gliederung hat. In der Schöpfungsgeschichte lesen wir ja in 1. Mose 2, dass Gott den Menschen schuf aus Erde, den Leib. Dann blies er ihm seinen Odem ein, nehmen wir mal für den Geist, und daraufhin wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ja, also der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist. Und in dieser Reihenfolge ist der aaronitische Segen auch aufgebaut. Im ersten Teil des Segens geht es um die körperlichen, irdischen Belangnisse, Bedürfnisse. Der Herr segne dich. Im zweiten Teil geht es dann um die seelischen, emotionalen Dinge, unsere Emotionen, unsere Befindlichkeit, unser inneres Wohlergehen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und im dritten Teil geht es dann um die geistliche Angelegenheiten, um unsere Verbindung mit dem Vater, im Neuen Testament bei uns mit dem Sohn. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir. Also Gott segnet für unsere leiblichen, für unsere geistlichen und für unsere seelischen Bedürfnisse. Und nun kennt Gott ja seine Pappenheimer, also uns. Wenn es uns nur gut geht, dann vergessen wir. Wenn uns dann irgendwo die Lust juckt, dann sind wir in Gefahr, dieser nachzugeben. Wenn es uns mal nicht so gut geht, dann ist Gott schuld. Und dann hadern wir mit ihm. Und wir neigen ja immer auf der einen Seite recht schnell zum Übermut, zum Übertreiber, auf der anderen Seite natürlich auch schnell zum Kleinglauben und zum Gottvergessen. Deswegen hat Gott hinter jeder seiner Zuwendungen noch eine Handlung hinzugefügt, die eigentlich einen bewahrenden Charakter hat, eine bewahrende Funktion hat. Diese Bewahrung kommt auch von ihm, nicht von uns. Interessant ist jetzt natürlich wieder die Gliederung und die Zuteilung der Bewahrung zu der entsprechenden Segnung. Denn die Bewahrung sollte sich ja dann auch anpassen an Leib, Seele und Geist. Das heißt, da wir uns segnen in irdischen Belangen, da sieht Gott auch die Notwendigkeit, uns darin zu behüten. Der Herr segne dich und behüte dich. Da, wo er sein Angesicht leuchten lässt über uns, also wenn es hell und dicht wird, da sieht Gott die Notwendigkeit, uns gnädig zu sein. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und da, wo er sein Angesicht erhebt über uns gewissermaßen aus der Ewigkeit im Himmel heraus begegnet, da sieht er die Notwendigkeit, uns seinen Frieden zu schenken. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Gott gibt uns also einen dreigeteilten Segen. Er segnet den ganzen Menschen, er segnet Leib, Seele und Geist und er bewahrt uns auch dreimal, den ganzen Menschen an Leib, Seele und Geist. Gehen wir mal an die einzelnen Segnungen. Der Herr segne dich und behüte dich. Die Segnung für den Leib, die Inhalte des Segens dienen der Versorgung, dem Wohlergehen des Leibes. Wenn wir die Geschichte von Gottes Segen ein bisschen von hinten her betrachten, ja, beginnt bei Adam und Eva, da heißt es dann, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Segen bedeutet zunächst mal hier Kinderreichtum, die Verwaltung der Erde, also auch die Ernte, das persönliche Wohlergehen. Im Bibellexikon finden wir zum Thema Segen, bezogen aufs Alte Testament, dann die Zusammenfassung. Was dem Menschen im Segen zufließt, ist Gabe und Auswirkung göttlicher Liebe. Gottes Segen schenkt zahlreiche Nachkommenschaft, Landbesitz, fruchtbare Ernte und Viehreichtum, sicheres Leben und Schutz vor Feinden. Ja, Gottes Segen jetzt bezogen aufs Alte Testament, immer mit entsprechender Bibelstelle. Ein ähnliches Verständnis von Segen finden wir natürlich auch zur Zeit Jesu. Zur Zeit Jesu gab es ja die Essener, so richtig die Süddeutsche der damaligen Zeit, sage ich mal. Ja. Aber so gut sind wir nicht. Die war besser, denke ich. Ja. Und die haben den ersten Teil von dem aaronitischen Segen dann so übersetzt. Er segne dich mit allem Guten und behüte dich vor allem Bösen. Das ist wahrscheinlich auch das, was wir unter Segen Gottes auch verstehen. Er segne dich mit allem Guten und behüte dich vor allem Bösen. Also Gottes Wellnessprogramm für unser Leben. Für uns Ältere ist sicher ein Segen, wenn wir noch relativ gesund sind und selber noch zurechtkommen. Im Winter warmes Haus und ein warmes Bett sind auch ein Segen. Ein guter Beruf, auskömmliche Rente sind sicher auch ein Segen. Unsere Kinder sind auch einer, unsere Enkel sowieso, auch wenn sie nervt, auch wenn sie Sorge macht, aber sie sind ein Segen. Tut uns gut, alles, was uns freut, empfinden wir als Segen. Und jetzt, nachdem es uns gut geht, durch den Segen Gottes, warum brauchen wir dann gerade hier das Behüte dich? Gerade hier, wo so alles okay ist, brauchen wir das Behüte dich? Natürlich denken wir dann bei Behüten wieder an so schöne Dinge. Ja? Psalm 121. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, er behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Was wollen wir mehr? Das hört sich doch so an, als ob der Herr uns jetzt weiterhin immer so behütet, dass der Segen gar nie aufhören kann. Er behütet uns so, dass es uns rundherum gut geht. Nicht mal die Sonne darf uns stechen, nicht mal einen Fuß darfst du verknacksen. Wisst ihr, wir denken bei Segen immer so ein bisschen innerhalb unserer Wohlfühlzone. Wir denken immer nur an uns, an unsere Ziele, an unser Wohlergehen. Wenn Gott uns behütet, heute im Neuen Testament und damals sicher auch, dann meint er es natürlich gut mit uns. Und weil es Gott gut meint mit uns, möchte er uns ja auch nicht verlieren. Er möchte uns zum Ziel unseres Glaubens bringen. Das Ziel unseres Glaubens ist der Seligkeit nach Petrus. Also ganz banal, in den Himmel kommen. Und wenn Gott uns behütet, bedeutet das doch vielleicht auch zuerst, dass er auf uns aufpasst, dass wir nicht vom Weg abkommen. Wenn wir etwas vom Ziel abweichen, also vom frommen Ziel, dann reicht uns meist unser Gewissen, das uns mahnt, um uns zurückzubringen. Das sind so mehr die Kleinigkeiten. Manchmal muss Gott allerdings auch seinen Hütehund schicken, der uns zurücktreibt. Da kriegen wir dann irgendwo ein bisschen eine ernsthafte Ermahnung. Manchmal lässt uns auch die Finger verbrennen. Ja, weil so wie wir halt sind, wird dann am leichtesten auch Schaden klug. Wir denken dann, wir hätten den Segen verloren. Aber gerade das ist ja der Punkt, wo Gott uns behütet und auf den schmalen Weg zurückbringt. Deswegen ist das so. Wie sagt der Volksmund doch so schön, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Wenn es uns nur gut geht, brauchen wir doch nicht mehr beten. Auch die Dinge, für die wir danken sollen, die jetzt im nächsten Jahr sicher wieder ein bisschen wichtiger werden als in den letzten vergangenen Jahrzehnten. Das tägliche Brot zum Beispiel. Die selbstverständlichen Dinge, die sind so selbstverständlich geworden, da müssen wir doch nicht mehr danken deswegen. Und wie sagt der Volksmund aber weiter? Not lehrt beten. Gott benutzt das, was wir als Not empfinden, um uns zurück zu ihm zu bringen. Er passt auf uns auf, er behütet uns, dass wir ihm nicht verloren gehen. Ein kleines Beispiel zum Segen und Behüten. Ein armer Bauer hatte sehr mageres Land zu bewirtschaften und nur einen Sohn, der ihm half, und nur ein Pferd zum Pflügen. Eines Tages lief ihm das Pferd davon. Die Nachbarn des Bauern kamen und bedauerten sein Unglück. Woher wisst ihr, dass das ein Unglück ist? Sagt der Bauer. Im nächsten Woche kam das Pferd zurück und brachte ihr Wildpferd mit. Die Nachbarn kamen und gratulierten ihm, dem Bauern, zu diesem Segen. Woher wisst ihr, dass das ein Segen ist? Fragt der Bauer. Eine Woche später ritt sein Sohn auf dem gesegneten Wildpferd. Er fiel herunter, brach sich ein Bein. War der Vater ohne Hilfe. Die Nachbarn bedauerten wieder das Unglück. Der Bauer fragt wieder, woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist? In der folgenden Woche brach ein Krieg aus. Soldaten kamen, um die jungen Männer mitzunehmen. Den Sohn des Bauern, den mussten sie da lassen, wegen des gesegneten Beinbruchs. Ja? So ist unsere vermeintliche Not meist eine Vorstufe des kommenden Segens. Der Herr segne dich und behüte dich, was immer auf uns noch zukommt. Es ist von jedem was dabei. Ja? Das, was uns ein bisschen schwerer fällt, wird nachher auch wieder zum Segen. Das, was uns leicht fällt, ist schon der Segen. Aber da kommt das Behüter. Ja, also es ist immer ein Ping-Pong, ein Wechselspiel. Kommen wir zum zweiten Segen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Hier hat ja Martin Luther gesagt, das wäre der Segen für unsere Seele, für unser Menschsein einfach. Erinnert euch mal ein bisschen zurück oder stellt es euch mal vor, du bist Mama geworden oder eher Oma und du hast eine riesige Freude und du gewinnst das Kindchen immer lieber. Und wenn du das Kindchen siehst oder wenn du von ihm erzählst, dann strahlt dein Angesicht. Dein strahlt nicht nur, deine Augen leuchtet. Ob das Kleine nur eine Rotznase hat oder einen Toast gemacht hat und ordentlich stinkt, das ist völlig egal. Du machst es alles schön sauber und dann leuchtest du hinterher noch stärker als zuvor. Du bist völlig dem Kind zugewandt, ja, und auf seine Belange und alles, was dich an dem Zustand hindert, das empfindest du als Störung. Und wisst, ihr wisst ja selber, wie es ist, wenn das Kind dann einmal ein paar Wochen oder ein paar, weiß ich wie lange, 2 Monate oder 3 Monate alt ist, ja, und anfängt zu lachen, ja, also dein Lachen nachahmt und zurücklacht, was machen dann die Mamas und die Omas? Und die flippen total aus. Ja. Weil, guck mal, der lacht, der ist toll, guck mal. Ja. Okay. David Stern, ein jüdischer Übersetzer, der übersetzt nicht, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er übersetzt, der Ewige erleuchte dir sein Angesicht. Ja, also Gott erleuchtet dir sein Angesicht. Dir. Es geht nicht allgemein darum, dass Gottes Angesicht leuchtet, sondern es geht darum, dass es speziell für dich leuchtet. Es geht um dich als Einzelnen. Gott erleuchtet sein Angesicht dir, für dich, er ist in dem Moment, empfindest du zumindest, nur für dich da. Und Gott erleuchtet sein Angesicht, wie immer das sein soll. Sein Angesicht leuchtet ja immer, er ist ja immer Licht. Aber vielleicht macht er es beim Segnen für uns 2 Stufen heller. Ja, so wie wir das bei unseren Enkeln machen. Wie fühlt ihr euch? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn euch jemand so anstrahlt? Dass sein leuchtendes Angesicht auch das unsere zum Leuchten bringt. Fühlst dich da nicht einfach nur pudelwohl, angenommen, geliebt, glücklich, geborgen, verstanden und so weiter? Wenn Gottes Angesicht über uns leuchtet, dann fühlen wir uns doch wohl in dem Herrn. Dann ist doch unsere Seele weitestgehend befreit von allem Kummer und Leid. Der Segen für die Seele. Und Gottes Leuchten über uns ist ja von seiner Seite aus ein Dauerzustand. Er ist ja sowieso Licht. Und auch wenn wir mal nicht immer zurückleuchten, weil wir gerade so irgendwo sonst wo rumtanzen, ja, Gottes Angesicht leuchtet weiter über uns. Überhaupt möchte er mit seinem Leuchten unser Wegbegleiter sein. Sind wir in Trauer, dann ist er bei uns und wir können ihn um sein Leuchten bitten. Psalm 80. Gott, tröste uns wieder und lass leuchten dein Angesicht. So genesen wir. Gottes Leuchten leuchtet auch unser Leben aus. Wir erkennen darin seinen Willen, seine Führung. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht und lehre mich deine Ordnungen. Ja, mit seinen Ordnungen gelingt auch unser Leben. Und wenn wir mal den Weg verloren haben, dann können wir ja Psalm 119 nehmen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Nur in dem aaronitischen Segen, da geht es jetzt nicht um unsere Lebensführung, sondern da geht es ganz einfach darum, dass Gottes Angesicht voller Liebe über uns leuchtet. Ohne Vorbehalt, ohne Erwartung. Einfach zu unserem Wohlbefinden in seiner Gegenwart. Und das gilt auch dann, wenn du ab und zu vielleicht, ihr nicht, aber ab und zu kommt es ja vor, dass man recht widerwärtig ist. Gell? Das gilt auch dann. Gottes Angesicht ist, Gottes Leuchten ist nicht von deiner Laune abhängig. Ja, und jetzt ist alles eitel Freude und Wonne. Warum dann hier die zweite Aussage? Und sei dir gnädig. Das war sicher ein ganz einfacher Grund. Jetzt im Herbst bis Frühjahr, da steht die Sonne recht tief. Und manchmal leuchtet sie dann so richtig gemein da zum Fenster rein. Ja? Und plötzlich siehst du jeden Tapser auf dem Boden und jeden Staubfleck auf dem Tisch. Und der Fernseher ist sowieso weiß statt schwarz. Ja, in die Sonne reinscheint und es spiegelt sich schön, dann siehst du sämtliche kleinen und großen Verschmutzungen, die ohne Sonne nicht sichtbar waren. Und entweder steh schnell auf und pasch, mach sie weg, solange die Sonne noch hinstrahlt, oder du findest sie nicht mehr. Und was meinst du, wie unser Leben, wie dein Leben, wie unser Herz, dein Gewisse aussieht, wenn Gott das leuchtende Angesicht da hineinstrahlt? Das sieht übel aus. Da wird jeder falsche Gedanke sichtbar. Da wird jede kleine Bosheit plötzlich groß. Jede Lüge, jedes Begehren, jedes Neiden, jedes falsche Zeugnis, jeder Betrug und Schlimmeres alles wird da sichtbar. Wenn Gott da nicht gnädig wäre, welche Chance hätten wir dann auf seine Liebe und auf unsere Errettung? Welche Chance auf den Himmel? Wahrscheinlich keine. Genau an dieser Stelle, wo Gottes Angesicht über uns strahlt, da wo unser ganzer Schmutz sichtbar wird, genau an dieser Stelle sind wir auf seine Gnade angewiesen. Wie das Baby, das von der Oma sauber gemacht wird, ohne dass das Leuchten in den Augen der Oma erlischt. Und hier bei dem Segen Aarons befinden wir uns ja im Alten Testament. Ja? Da war ja noch kein Jesus gekreuzigt für unsere Schuld. Da musste Schuld noch bezahlt werden oder abgegolten oder mit Opfern abgegolten werden. Die Gnade der Vergebung, wie wir sie kennen, die gab es damals ja nicht. Aber doch gibt es im Alten Testament rund 400 Stellen, die von Gottes Gnade handeln. 400 Stellen. Gott war immer schon ein gnädiger Gott, auch im Alten Testament. Und Gott ist immer auch ein gerechter Gott, auch im Neuen Testament. Ich finde hier einen Zusammenhang mit Epheser 5 sehr interessant. Ich denke, dass so oder so ähnlich Gott auch zur Zeit des aaronitischen Segens im Alten Bund gehandelt hat. Er handelt auch bei uns so, wenn sein Angesicht in unser verschmutztes Leben hineinleuchtet. In Epheser 5 lesen wir von der Gemeinde, also uns: Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Ja, er hat uns gereinigt. Er stellt uns vor sich hin, als ob wir herrlich wären. Als ob wir es wären. Ja. Stellt euch vor, wir runzlige alte Leute, jetzt geht es nicht mehr um Alterszwecke, sondern um Sünde, ja. Wir stehen vor ihm, aber er sieht nicht unsere Runzeln und unsere Flecken und unsere Sünden. Ja, er sieht unser Herz, unsere Persönlichkeit. Er sieht uns ohne Flecken, er sieht uns ohne Runzeln. Er tut so, als ob wir keine hätten. Er stellt uns sich selbst so dar. Ja, wenn ich mir meine Frau so darstelle, wie sie vor 20 Jahren war, dann morgen sie wieder viel. Ja. Das war jetzt nicht ganz richtig, ich hätte wohin herumkommen. Ja, okay. Und wenn Gott so sein Angesicht leuchten lässt über uns, dann ist da keine Fenster mehr in unserem Leben. Da ist da keine dunkle Stelle mehr auf unserem Leben, auf unserer Seele. Er sieht diese nicht, weil er uns gnädig ist. Er strahlt sie einfach weg. Ja, seine Liebe deckt der Sündenmenge, schreibt Petrus. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dieser Segen, mit dem die Priester segnen sollten, gesegnet haben, der war ja für ganz Israel bestimmt. Und auch zur damaligen Zeit, das war das keine liebe Leute, die unterwegs waren, das waren nur kernige Bursche. Ja, also unser hoch angesehener Mose war ein Totschläger. Wir Schwaben und wir Nichtschwaben, wir machen unsere alten Fehler. Wir wollen gut sein. Wir wollen recht sein, wir wollen vollkommen sein, wir wollen Gott genügen. Ja? Wir wollen Gott genügen, damit uns Gott dann verdientermaßen natürlich segnen kann. Dass wir schon lange vollkommen sind in Gottes Auge, das blickt man nicht. Dass wir schon lange genügen, sogar so sehr genügen, dass wir für uns ins Kreuz gehen, das blickt man auch nicht so richtig. Vollkommen in Gottes Augen sind wir ja auch nur, weil er sich uns so darstellt, nicht weil wir sind. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Teil des Segens für unsere Seele. Und in dem Segen begegnen wir dem der vorbehaltlosen Liebe Gottes. Und in diesem Leuchten sind wir angenommen, fühlen uns total geborgen in Gott. Und dieser Segen ist für das Helle, für die Freude, für die Begegnung mit dem Leben in der Herrlichkeit Gottes, in der Gegenwart Gottes, für unseren Alltag wunderbar. Gehen wir zum dritten Teil, dem Segen für unseren geistlichen Menschen. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Also wir kommen jetzt weg vom Angesicht Gottes, das mich anleuchtet, hin zu dem, dass er sein Angesicht über mich erhebt. Wenn ich mir das so bildlich vorstelle, ja, dann war das Leuchten Gottes, das Leuchten seines Angesichts so mehr das Vis-à-vis, ja, mehr das Gegenüber. Da war nur ich im Blickfeld, da ging es um mich. Wenn der Herr nun sein Angesicht über mich erhebt, ja, dann kommt Distanz, Abstand. Ja. Dann wird es schwierig mit der Auslegung. Ich habe nirgendwo nur auch eine vernünftige Anregung gefunden da dazu. Mir ist nur einer eingefallen, unser Jesus am Kreuz. Im Segen heißt es, der Herr erhebe sein Angesicht. Bei Jesus heißt es, darum hat Gott ihn auch erhöht. Gott erhebt sein Angesicht über dich, Christus wird erhöht. Sie beide bringen uns näher dem Himmel. Christus bringt uns ja sogar in den Himmel hinein, näher, nahe zu Gott hin. Wenn Gott sein Angesicht erhöht über mich, dann sieht er ja alles, auch das, was um mich herum ist. Ja? Dann hat er ein größeres Blickfeld wie nur mich. Dann sieht er meine Vergangenheit, dann sieht er meine Gegenwart, dann sieht er meine Zukunft. Er sieht das Gute, das mich umgibt, er sieht auch das Böse, das mich umgibt. Dann sieht er mich auch nicht nur in dem direkten Gegenüber mit seinem leuchtenden Angesicht, sondern er sieht den ganzen Menschen, inklusive allen Umständen, in die unser Leben hineingebettet ist. Und gebettet ist ein sehr positiver Ausdruck. Mancher ist mit seinem Leben auch hineingezwängt in Umstände, die absolut nicht schön sind. Dürfen wir nur an den Krieg denken, da der hoffentlich nicht zu uns kommt. Das ist jetzt wieder egoistisch, gell? Und dann kommt die Verbindung nach oben, hin zum geistlichen Segen. Wenn der Herr sein Angesicht erhebt über mich, also die Distanz kommt, dann reißt ja die Verbindung zu ihm nicht ab. Nur muss diese Verbindung sich ja dann auch verändern. Ja? Die muss ja dann auch auf eine andere Ebene kommen. Die Verbindung zu Gott, die wird dann verändert sich von einer direkten Verbindung zu einer spirituellen Verbindung. Das hört sich jetzt ein bisschen spirituell, gell? Das mache ich mal nicht so. Spiritualität heißt, sich auf der geistlichen Ebene zu befinden, sich abzuheben vom Materiellen. Spiritualität ist eigentlich eine andere Bewusstseinsstufe. In Hinsicht auf Gott bedeutet es dann für mich, dass ich mich in einer lautlosen, in einer wortlosen, in einer inneren Verbindung mit Gott befinde. Und ich befinde mich auch nicht nur in einer inneren Verbindung, sondern ich befinde mich in einer inneren Übereinstimmung mit Gott, weil ich durch Christus eins gemacht worden bin mit Gott. Ja? Johannes 17, wo Jesus betet, auf dass auch sie in uns eins sind. Ja? Also dass wir in Jesus und in Gott eins sind mit ihm. Eine spirituelle Verbindung mit Gott zu haben, das heißt, geistlichen Segen zu empfangen. Zum Beispiel Römer 8, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist. Das ist eine Information von oben, die bewegt sich auf der Ebene meines Geistes und meines Herzens. Sowas kann ich nicht mit dem Verstand erfassen. Eine spirituelle Verbindung mit Gott zu haben, bedeutet, geistlichen Segen zu empfangen. Ja, bedeutet, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Ja, was treibt dich an? Dein Haben wollen, deine Gier, deine Lust oder was, die der Geist Gottes treibt, die spirituelle Verbindung nach oben. Wo käme der sonst her? Eine spirituelle Verbindung beinhaltet die Offenbarung Gottes. Die Bibel ist voll, Altes Testament und Neues Testament, dass Gott sich den Menschen offenbart, dass Jesus sich seinen Jüngern offenbart. Wenn Gott sich uns offenbart, ja, das heißt, wir haben aus dem Nichts heraus plötzlich den Aha-Effekt. Plötzlich wird unsere geistliche Wahrheit klar, die wir vorher überhaupt nicht gekannt und nicht bewusst waren. Und die vielleicht auch nur selten in diese Welt hineinpasst. Ich denke, jeder von uns, zumindest viele von uns, haben solche besonderen geistlichen Segnungen schon erlebt. Ja, wenn wir nur mal ganz bei den Grundlagen bleiben, denkt nur an das Erleben von Vergebung. Ja, wie es euch da plötzlich wieder wohl wird. Ja, wie es plötzlich dieser Druck weggeht und dieses schlechte Gewissen weggeht. Denkt an das Erleben eurer Wiedergeburt. Ja, das ist nur größer, das ist Vergebung plus Wiedergeburt. Oder an das Erleben, dass durch euer Gebet Umstände sich verändert haben. Oder dass ihr manchmal einfach Frieden findet in einer inneren oder auch einer äußeren Not. Der Herr erhebt sein Angesicht über dich und schenkt dir Frieden. Eigentlich ist es jedem von uns bewusst, dass solche besonderen, solche geistlichen Erlebnisse mit Gott, auch wenn sie selten sind, ist, also für mich sind sie ja auch selten, solche geistlichen Erlebnisse mit Gott, die bewirken immer einen besonderen Frieden in unserem Herzen. Dinge, in denen wir fast fühlbar Gottes Gegenwart erleben, die können einem eigentlich schon ein bisschen Angst machen, gell? Wo soll es jetzt lang gehen? Ja, wie sollen wir das einordnen? Sind wir noch irgendwo normal? Ich glaube, diese Frage habe ich mir noch nicht gestellt, ob ich normal bin. Ich habe mir nur die Frage gestellt, ob das normal ist, was mit mir passiert. Deswegen schenkt Gott uns seinen Frieden. Frieden ist mehr als Abwesenheit von Krieg, das wissen wir. Auf Hebräisch heißt Friede ja Shalom. Gott beendet den gesamten aaronitischen Segen mit Shalom. Und Shalom bedeutet Ganzheit, ganz sein, also ganz sein, vollkommen sein. Dieses Shalom am Ende des Segens bedeutet einen Frieden, der uns völlig umfassen möchte, der uns völlig umgeben möchte oder umgibt, der sowohl deine Angelegenheiten als irdische Angelegenheiten, seelische Angelegenheiten, geistliche Angelegenheiten völlig umgibt, der Friede für Leib, Seele und Geist. Diese Begegnung mit Gott wirkt in uns einen Frieden, von dem Jesus dann sagt, euer Herz erschrecke nicht, nicht gebe ich, wie die Welt gibt. Ja? Und Paulus schreibt dann, dass der Friede Gottes, er schreibt, höher ist als alle Vernunft. Ja, was ist höher als alle Vernunft? Etwas, was ich nicht erklären kann, etwas, was ich nicht begreifen kann. Das ist höher als meine Vernunft, das ist der Friede Gottes. Nun zum Schluss, letzter Gedanke. Da bleibt ja nur noch die Frage, wozu? Nicht warum, ja? Nicht warum, wozu? Wozu segnet uns Gott in dieser umfassenden Weise? Was ist die Absicht Gottes damit? Was bezweckt dieser Segen oder was bewirkt dieser Segen, ist eigentlich besser. Was bewirkt dieser Segen? Was bedeutet es für dich, für uns, wenn der Pfarrer oder der Pastor oder sonst jemand uns in dieser Weise segnet? In Vers 27, im anschließenden Vers an den aaronitischen Segen, sagt Gott, und so sollen sie meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Ich persönlich empfinde es als einen riesigen Unterschied, ob jemand zu mir sagt, ich bete für dich, dass Gott dich segnet. Oder ob er nur schlichtweg sagt, der Herr segne dich. Der eine verspricht mir seine Fürbitte. Ich bete für dich. Ja, ihr wisst, was mit den großen Versprechungen immer passiert. Zweimal betet, vergessen. Der eine verspricht mir seine Fürbitte. Der andere legt den Namen Gottes auf mich. Und mein Geist und mein Herz registriert das als etwas Besonderes. Das fühlt sich gut an, wenn jemand sagt, der Herr segne dich. Wer diesen aaronitischen Segen jemand zuspricht, der legt den Namen Gottes auf ihn, auf den ganzen Menschen, dreidimensional. In der Zeit, als ich über diesen Text nachgedacht habe, ging er relativ lange bei mir, da haben wir unsere Tochter besucht. Und irgendwie haben wir dann auch über Verheiratung gesprochen und über Nachnamen und was das für einen Menschen bedeutet, der Nachname oder bedeuten kann. Und da kam mir spontan die Eingebung. Ich habe sie gefragt, wie hast du das denn empfunden, als du plötzlich einen anderen Namen hattest? Als plötzlich der Name deines Mannes auf dir lag. Ja? Wie habt ihr das da empfunden? Ja, speziell mir jetzt die Frauen natürlich, aber zum Mann komme ich dann schon auch noch. Wie habt ihr das denn empfunden, wenn ihr zurückdenkt? Nicht früher, da hat unsere Tochter zu uns gehört. Wenn sie heimging von irgendwo, dann kam sie zu uns. Heute hat sie einen anderen Namen, eine andere Zugehörigkeit. Wenn sie jetzt heimgeht, dann geht sie zu ihrem Mann oder mit ihrem Mann. Zu dem, dessen Namen sie trägt, dessen Name auf ihr liegt. Gleichzeitig, habe sie dann auch gefragt, ja, wie hast du dich gefühlt, was war dann die Veränderung? Gleichzeitig fühlt man sich dann dort bei ihm mit seinem Namen geborgen, beschützt, zusammengehörend, geliebt, angenommen. Und das nicht nur für die Flitterwochen, sondern eigentlich für immer. Und natürlich ist der Mann nicht nur der Gebende, der Mann ist ja auch der Empfangende. Die Frau ist ja auch nicht nur die Empfangende, die Frau ist ja auch die Gebende. Für den Mann gilt nämlich das Gleiche auch. Auch er ist jetzt bei seiner Frau geborgen, beschützt, zusammengehörend, geliebt, angenommen. Und das auch nicht nur für die Flitterwochen, sondern für immer. Und wenn wir gesegnet werden mit dem aaronitischen Segen, dann liegt auch auf uns ein anderer Name. Dann wurde der Name Gottes auf uns gelegt. Und dann spüren wir dann auch eine andere Zugehörigkeit, eine andere Zusammengehörigkeit mit Gott. Aber auch Gottes Zusammengehörigkeit mit uns. Nicht nur für unser Leben, sondern für die Ewigkeit. Dann wissen wir uns von Gott geborgen, beschützt, geliebt, angenommen für immer. Und danach sagt Gott, und ich werde sie segnen. Nicht nur den einzelnen Dinge, sondern den ganzen Menschen. Der Herr segne dich und behüte dich, das ist der Segen für die Dinge des täglichen Bedarfs. Und weil wir nur gesegnet sein, nicht vertragen, behütet er uns auch, passt auf uns auf, damit wir nicht davonlaufen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, das ist der Segen für unseren seelischen Menschen. Da macht Gott mit seinem liebevollen Strahlen auch uns strahlen. Da wird es Licht und hell, da wird es dankbar und fröhlich in unserem Herzen. Und weil in dem göttlichen Licht auch unsere ganzen Sünden zum Vorschein kommen, ist er uns gnädig. Stellt sich uns selbst so dar, als ob wir weder Flecken noch Runzel hätten. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Das ist der Segen für unseren geistlichen Menschen. Gott hat den Überblick über unser ganzes Leben. Er leitet, er führt, er tröstet. Er korrigiert durch die Verbindung seines Geistes mit unserem Geist. Das ist ein wortloses, ein lautloses Geschehen des Wirkens Gottes in unseren Herzen. Und so legt Gott seinen Segen und seinen Namen ganzheitlich auf uns. Er und du, er und ich, wir gehören zusammen. Und wenn ihr nur eins mitnehmen könnt für heute, ja, dann denkt immer daran, Gott hat seinen Namen auf dich gelegt. Wo immer du bist, sein Name liegt auf dir. Was immer du tust, sein Name liegt auf dir. Was immer du denkst, sein Name liegt auf dir. Der Name Gottes liegt auf dir. Wenn wir uns dessen stets bewusst sind und immer wieder bewusst machen, dann werdet ihr staunen, wie sich euer Leben verändert. Der Name Gottes liegt auf dir, auf mir. Gott segne euch. Amen.